Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch. Das ist Bern einfach vom 17. Februar. Diese Woche für Sie am Mikrofon ist der Stefan Milius und mein Name ist Gami Lotte. Wir starten direkt mit dem ersten Thema, und zwar Brasserie Lorraine wird heute vom Regionalgericht Bern-Mittelland einen Vorwurf von der Rassendiskriminierung freigesprochen. Stefan, was sind Details dazu?
Ja, muss ich noch mal ganz kurz zurückblenden. Für die Leute, die es schon fast ein bisschen verdrängt haben, ist über 2,5 Jahre her. Im Sommer 2022 hat es ein Konzert gegeben, der Brasserie Lorraine, so eine linksalternative Spunte zu Bern. Da hat eine Reggae-Band gespielt namens Lauwarm. Und das ist so eine gemischte Kombo. Und einige von denen sind kaukasischen Abstammung. Also das heisst, weisse Leute. Und die haben die Frechheit gehabt, um einen Rasta-Kopf zu haben. Also eine Rasta-Frisur auf dem Kopf. Und ein paar Gäste haben dann irgendwo in der Pause, ist es, glaube ich, gewesen, bei den Betrieben von dieser Beiz gesagt, sie hätten das Unwohlsein, sie können mit dem nicht umgehen, mit der kulturellen Aneignung, dass die weissen Leute so eine jamaikanische Frisur hätten. Und dann ist dann das Konzert in Absprache mit der Band abgebrochen worden. Und die junge SVP hat dann später gefunden, Moment mal, das ist ein Fall für die Antirassismusstrafnorm. Immerhin sind da Leute aufgrund von ihrer Hautfarbe mit der dazu offenbar nicht passenden Frisur diskriminiert worden, haben nicht mehr können weiter auftreten und hat Strafanzeige eingereicht. Und das Urteil ist insofern so ein bisschen missverständlich, wenn man einfach hört, Freispruch. Es ist nicht ein inhaltlicher Freispruch. Das Gericht hat einfach gesagt, man weiss eigentlich gar nicht recht, wer vor Gericht sitzt. Die Leute, die dort geschafft haben bei dieser Brasserie, die haben ziemlich einfach nichts gesagt vor Gericht und man hat gar nicht recht gewusst, also wer ist denn schuld gewesen im Ganzen? Ist es eine Organisation oder sind es Einzelne aus dieser Organisation? Man hat nicht recht gewusst, wer man überhaupt auf die Anklagebank setzen soll. Und in dem Sinn hat das Gericht gar nicht inhaltlich zur Frage stellen genommen, ob jetzt das Diskriminierung sei oder nicht. Das ist das, was die junge SVP wahrscheinlich angepeilt hat, sondern es ist mehr an einer Formalität abgestürzt.
Das ist ja spannend, für das es eigentlich doch eine grosse Frage ist, die auch im Raum steht. Und zwar, kann man auch Weisse diskriminieren? Das ist ja gerade die Seite, die sich vor allem auch Linke und vor allem Leute aus der Kulturwissenschaft anstellen, dass zum Beispiel Weisse ja gar nicht können diskriminiert werden. Das ist gar nicht möglich. Vor allem dann, wenn es eine Mehrheitsgesellschaft von den Weissen sind. Jetzt haben wir ja natürlich auch noch den Punkt von dieser kulturellen Aneignung, die mitgespielt hat in dem Ganzen. Und was ich einfach mal sagen würde, die haben den Auftritt gehabt und man nimmt ihnen ja doch etwas weg, über das Recht auf die kulturelle Tätigkeit, in dem, dass man ja, das Konzert abbricht. Und das andere, das natürlich auch der Grund ist, dass aufgrund von einem äußeren Merkmal, in dem Fall die Haare, und man dann eben die kulturelle Aneignung unterstellt, dass man dann das Konzert abbricht. Und ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob es tatsächlich Leute gibt da innen an dem Konzert, wo sich wirklich unwohl gefühlt haben. Das ist mir bis heute ein Mysterium. Weißt du das? Hat sich jemand öffentlich geäussert, ja, ich bin die Person, ich habe das nicht mehr ausgehalten, das Konzert?
Ich habe es nicht in Erinnerung und ich verstehe, wenn sich niemand freiwillig meldet. Ich bin kein Freund von Ferndiagnose. Ich finde auch nicht, dass man andere politische Meinungen pathologisieren sollte. Das mache ich nicht gerne. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich beim Anblick von einem Mann mit einer bestimmten Frisur oder von einer Person mit einer bestimmten Frisur mich unwohl fühle, ist das wirklich eher ein Fall für den Therapeut als für das Gericht. Also so Personen haben wirklich mit sich selber das Problem. Denen ist offenbar eingeredet worden, dass sie sich an allem empören, entrüsten und entsetzen. Und das muss man irgendwie damit sich selber abmachen. Und die andere Frage von wegen, dürfen Weisse diskriminiert werden oder nicht. Ich habe die Antirassismusstrafnorm, vor allem mit den Ausweitungen, die später geht, ich habe die immer absurd gefunden, so wie sie gelebt worden ist. Und meines Wissens steht dort nicht drin, dass gewisse Rassen oder äußerliche Merkmale ausgenommen sind. Also sind bitte konsequent und sagen, wenn das der Punkt ist, wenn es darum geht, wenn du aufgrund von deinen Äußerlichkeiten irgendwie diskriminiert wirst, dann kommt es nicht darauf, ob das Weiss, Rot, Gelb, was auch immer ist, sondern dann darf jeder hingehen und sagen, Moment mal, meine Hautfarbe war ausschlaggebend dafür gewesen. Und dass wir laut Auslegung von irgendwelchen linken Kreisen die dominante Rasse sind, wo alle anderen versklaven permanent, das spielt in dem Zusammenhang überhaupt gar keine Rolle, sondern der Straftatbestand, der liegt dann vor. Und darum wäre es schön gewesen, wenn das Gericht sich jetzt schon wieder so ein bisschen feige rausgeschlafen hätte und gefunden, wir wollen lieber gar nicht darüber befinden, wir hängen jetzt auch irgendwelche formal-juristischen Sachen auf, wir haben jetzt einfach wieder keine Klärung im Ganzen. Und wahrscheinlich wird der Freispruch jetzt wieder wie ein Banner vor sich eingetragen von den Leuten, die das gut finden.
Auffällig ist, wenn man ja auch die Gerichtsverhandlung mitverfolgt hat, dass sehr wenige Leute bereit sind, auszusagen und wirklich dazu Stellung zu nehmen. Also man redet auch, dass eben das Kollektiv, das eben die Brasserie Lorraine betreibt, dass die sich nicht beteiligt haben, dass sie sich überhaupt nicht kooperativ gezeigt haben. Ich frage mich doch, wie sehr sie überrascht sind, dass das tatsächlich vor Gericht kommt, das Ganze. Und ob sie eben jetzt, wie du das vielleicht jetzt auch antönst, sich jetzt sogar das Recht rausnehmen und sagen, das ist alles richtig gewesen, was wir gemacht haben und wir werden das in Zukunft genauso weiter handhaben.
Es ist so ein bisschen der Reithallen-Effekt. Du schreist nach der Polizei, du schreist nach der Justiz, wenn dir etwas nicht passt, aber eigentlich lehnst du alles ab, was mit Justiz und Behörden zu tun hat. Und wenn du selber dann auf der Anklagebank sitzt, dann hältst du einfach das Maul zu und sagst überhaupt nichts, du musst doch keine Auskunft geben. Umgekehrt, wenn jetzt eben zum Beispiel, ich weiss auch nicht, ein schwarz angemalter Jodler im Vorderland, im Ausserrhoder Vorderland irgendwie auftritt, dann sind alle voll dafür, dass die Härte des Gesetzes zuschlägt. Wenn sie es selber trifft, dann hockt man nicht, sagt kein Wort und wartet genüsslich darauf, dass man eben freigesprochen wird. Die ganze Geschichte ist hoch noch peinlich und wahrscheinlich auch ein von den Gründen, wieso die Außerirdischen immer noch eine Ecke weitermachen und immer noch nicht bei uns gelandet sind. Wenn die so Zeug hören, dann machen sie noch mal eine extra Runde und finden, wir können später noch mal schauen. Werdet bitte zuerst einfach einmal normal, liebe Menschen.
Wenn ich richtig bin, ist die Sache aber noch nicht gegessen. Seitens Staatsanwaltschaft prüft man ja, ob man das noch möchte weiterziehen. Auf jeden Fall ist es sicher einer der ersten Fälle, der so vor Gericht verhandelt wird. Weil, muss ich ja sagen, es hat ja noch andere Vorfälle gegeben von dieser kulturellen Aneignung. Wir haben ja das in Zürich, im Gleis, hat es auch einen ähnlichen Vorfall gegeben. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das Thema wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Mit den Fällen, die noch anstehen, oder ob genau der Fall jetzt doch noch wird weitergehen.
Ja, und bis dann jubeln die Leute mal. Ich habe da bei Watson gelesen, Vertreter von der Brasserie Lorraine sagen dann von Sympathisanten lautstark gefeiert worden. Sie sagen quasi, sie haben das Konzert aus einem uns legitim erscheinenden Grund abgebrochen. Und sie fänden auch, das Gericht sei nicht der richtige Ort, um die Debatte führen. Ich frage mich, wo der richtige Ort ist. Und sie wollen ja gar keine Debatte. Sie sagen ja einfach, was richtig ist und was falsch. Sie möchten gar nicht darüber diskutieren. Und der legitim erscheinende Grund, das ist einfach, der widerspricht einfach einem gesunden Menschenverstand. Es soll doch bitte wenigstens jeder können, die Frisur haben, die er will. Mehr wollen wir doch gar nicht.
Wir kommen zum zweiten Thema, und zwar die Bundesrätin Karin Keller-Sutter bezeichnet die Rede vom US-Vizepräsident J.D. Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz als Plädoyer für die direkte Demokratie. Und sie haben nicht alle so Freude gehabt, dass sie die Rede gelobt hat. Stefan, was sind da Details?
Ja, ich habe mich in den letzten Jahren mit der Karin Keller-Sutter, die ja von der Region her durchaus mir vertraut ist, auch in Ostschweizerin, habe ich mich durchaus schwer getan und habe auch bei ihr nicht mehr wahnsinnig viel Liberales entdeckt, zum Teil zum Beispiel in der Corona-Zeit. Jetzt bin ich ein bisschen stolz auf sie gewesen, weil sie das Maul aufgetan hat und eigentlich genau hat man wissen, was passiert. Wenn du den J.D. Vance und seine Rede lobst oder zumindest steil davon, dann trittst du einfach eine Lawine los. Das ist völlig klar. Der J.D. Vance hätte ja der Sicherheitskonferenz zu München auch können ein bisschen Frieden von der Nicole singen und es hat immer noch geheißen, es sei nicht richtig. Er ist einfach eine Unperson für unsere linken Medien und sie hat jetzt eben gefunden, sie sei typisch schweizerisch, typisch liberal und jetzt fetzen sie alle wegen dem. Sie sagen, nein, das ist das Gegenteil von liberal, was der Vance dort gesagt hat. Tagesanzeiger schiesst den Vogel ab, da hat es einen Kommentar von Philipp Losser, das ist so ein Spezialfilm von mir, er titelt «Not my Bundesrat». Ich weiss jetzt nicht, wer das interessiert, ob jetzt das «My Bundesrat» ist oder nicht für den Philipp Losser, das interessiert eigentlich kein Mensch. Aber er führt da einfach auf, das sei eine absolut absurde Aussage, weil der Trump, der Musk, der Vance, die sind das Gegenteil von liberal. Und die Ableitung für das ist, dass auf allen sozialen Plattformen, seit die Leute im Amt sind, seit die wieder Macht ein Stück weit zurückkommen, sind auf den sozialen Plattformen eben plötzlich wieder alle möglichen Sachen möglich. Plötzlich können wieder Rechte oder Verschwörungstheoretiker oder ich weiss nicht was, offen schwätzen. Und das ist jetzt der Beleg dafür, dass die nicht für Meinungsfreiheit einstehen, weil dieselben Leute wieder dürfen reden. Das ist eine Umkehrung von der Realität. Da sträuben sich mir wirklich Haar und rollen sich die Zehennägel auf, weil, Entschuldigung, früher noch haben einfach auf X und Konsorten die Linken, die Woken, freie Banken, alles andere ist ausblendet worden, zensiert worden, mit irgendwelchen Sicherheitshinweisen versehen worden. Und jetzt, wo das nicht mehr passiert, soll sollen die Plattformen weniger liberal sein. Das macht einfach keinen Sinn. Ich habe die Rede von Vance grandios gefunden. Er hat Deutschland und den Westen wirklich ein bisschen weitergelesen. Er hat klar gemacht, Brandmauern, Ausschluss von Wahlsiegern, Ausschluss von anderen Meinungen, das ist einer liberalen Gesellschaft nicht würdig. Hat er völlig recht. Und kein Keller-Sutter hat völlig recht, wenn sie das lobt. Aber wenn du selber natürlich die echt liberalen Werte nicht teilst, dann bist du jetzt natürlich entsetzt. Das ist gar keine Frage.
Ja, spannend sicher ist jetzt mal zu sehen, ich glaube, dass man gerade in Europa schockiert ist, dass man jetzt wieder mit der US-Regierung jemanden hat, der sich zu Wort meldet, aktiv wird, Sachen umsetzen und eben auch die Worte braucht, wo es auch braucht. Und ich meine, wenn man seine Rede anschaut, dass die Meinungsfreiheit in Europa bedroht ist, dass jemand sich in allen Parteien einig war, ist man aber nicht, weil man genau sich dann auf die Schiene, vor allem von der linken Seite aus, ja stellt, dass es das, was sie sagen, ist Meinungsfreiheit, aber die anderen, das wäre alles Hass und Hetze, das ist ja natürlich keine Meinung, darum muss man das zensieren. Und passend, sehr passend an diesem Wochenende auch gerade Merit Schneider, Nationalrätin von den Grünen aus Zürich, die ja wieder im Nationalrat ist, die sich dann einsetzt für Sperrungen von Plattformen wie X oder TikTok, wo man wirklich da sagt, hey, wir müssen eingreifen und das kontrollieren. Also total verkehrte Welt, wenn man sich Europa und die USA anschaut.
Und ich habe bis jetzt in der Politik von Donald Trump nichts Unliberales entdeckt. Es wird zum Beispiel im Tage, aber auch in anderen Medien dann aufgeführt. Ja, Moment mal, von offiziellen Websites werden jetzt so Hinweise auf Diversität, auf verschiedene Geschlechter und so weiter, werden ausradiert. Das ist doch das Gegenteil von Meinungsfreiheit. Das ist natürlich Unsinn. Eine staatliche Webseite muss sich einfach an das halten, was im Moment der Stand von der Wissenschaft ist, muss keine Politik betreiben, muss nicht Menschen infiltrieren und umziehen. Und das ist unter den Demokraten natürlich passiert. Da hat es massenweise auf irgendwelchen Webseiten irgendwelche Verweise gehabt auf Sachen, die nicht einmal den Naturgesetz folgen, mit dem Versuch, die Leute in die Richtung zu drängen. Und wenn man das jetzt säubert, wenn man das reinigt von dem Unsinn und einfach nur sagt, was ist, dann ist das nicht eine Einengung von der Meinungsfreiheit, sondern dann ist einfach eine Rückkehr zur Normalität. Man hat das ganze Ding sehr weit getrieben mit dem Wokeism. Und jetzt, wo das rückgängig gemacht wird, tut man aus dem einen Zensurfall konstruieren, was natürlich Unsinn ist. Du kannst nicht zuerst die Rolle vom Staat aufbläht bis zum geht nicht mehr mit wirklich seltsamen Sachen. Und dann, wenn das wieder korrigiert wird, sagen, jetzt sind wir aber unserer Meinungsfreiheit beschnitten. Du kannst weiterhin sagen, es gibt 73 Geschlechter, übrigens auf X. Dort tummelt sich immer noch unglaublich viel linksgrüne Seppen. Das ist, die werden nicht zensiert. Man kann das immer noch sagen, aber der Staat muss ganz sicher nicht das vorantreiben. Und das ist das Einzige, was Trump gemacht hat, die Entwicklung stoppen.
Gleichzeitig, wenn ich auf Europa schaue, jetzt eben Deutschland, wo jetzt wird Wahlen haben, auch in anderen Ländern, wo gerade Wahlen gewesen sind, ist man natürlich sehr gemütlich gefahren mit dieser Dämonisierung von Elon Musk, von den sozialen Medien. Es ist immer ein sehr gutes Argument gewesen, das man gerne in Diskurs gebraucht hat, um zu sagen, ja, das sind zum Beispiel Wahlen manipuliert worden oder die öffentliche Diskussion wird manipuliert. Die Umfragen würden anders rauskommen, wenn man eben nur noch die Positionen hat, die eben kein Hass und Hetze angeblich sind in den sozialen Medien. Und ich habe das Gefühl, jetzt kommt man gerade in Bedrängnis, dass man eben sieht, dass die eigene Meinungsfreiheit, die man sich vorstellt, eben Grenzen hat und sie eigentlich nicht Grenzen haben, sondern im Gegenteil, es gibt noch ganz, ganz viele andere Leute mit einer anderen Meinung. Aber die Reaktion ist nicht, hey, vielleicht sollten wir diesen Leuten mal zuhören, wir sollten uns Diskurs suchen, sondern im Gegenteil, man geht dann darum, dass man die Plattform am liebsten verbieten will.
Das ist eben doof für die Demokratie. Du kannst schon die Realität 4 Jahre lang, wenn du mal eine Regierung gebildet hast, ausblenden und irgendwie Feindbilder aufbauen etc. Aber irgendwie kommt der Wahltag und wenn du es zu weit getrieben hast, dann finden die Leute, uns hat das nicht gepasst. Und gerade wenn du auf Deutschland schaust, du hast wahnsinnig wenig Möglichkeiten, um unter einem Jahr in der Legislaturperiode dich zu äußern als deutsches Volk. Und dann kommst du gar nicht mit, über wie die Leute jetzt das wirklich langsam nicht mehr tragen. Und jetzt wird vermutlich am Sonntag Kritik kommen im Sinn von einem Wahlresultat, das zeigt, dass die meisten Leute seit Jahren den Unsinn, den Wokeism, die ganzen Gender-Geschichten nicht mitträgen. Das ist nicht erst seit gestern. Die tragen das schon lange nicht mehr mit. Sie haben einfach kein Ventil dafür. Und jetzt wird sich das Ventil öffnen. Nur, aber das ist ein anderes Thema, wird es vermutlich politisch nicht wahnsinnig viel bewegen.
Lass uns über das nächste Thema reden. Zum ersten Mal, seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist ein Schweizer Söldner im Kampf um die Ukraine gestorben. Stefan, was sind dazu die Details?
Es gibt nicht wahnsinnig viel. Man weiss nicht, wer das genau war, unter welchen Umständen, wieso der Mann in der Ukraine war, wie lange schon etc. Das ist alles im Moment noch unter Verschluss. Man weiss schon über verschiedene Medienberichte, dass diverse Schweizer in die Ukraine gegangen sind, um auf ihrer Seite gegen Russland zu kämpfen. Das Schweizer Fernsehen, aber auch andere Medien haben da die Leute zum Teil als Helden porträtiert. Und jetzt stellt sich aber natürlich wegen dem Todesfall, weil dem auch offensichtlich gefallen ist in dem Krieg, die Frage, ja, okay, ist jetzt das ein Held, müssen wir den jetzt abfeiern? Der Blick hat ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, man müsse den Ukraine-Söldner, der aus der Schweiz gekommen ist, ein Denkmal bauen. Das hat er wirklich so geschrieben. Oder sind das einfach Leute, die ja, bedauerlicherweise umgekommen sind, aber letztlich einfach Leute, die gegen das Militärstrafgesetz verstoßen haben, weil das Militärstrafgesetz verbietet Schweizer Staatsbürger den Kriegsdienst im Ausland. Und das ist eine Debatte, die jetzt läuft und jetzt natürlich Auftrieb bekommt durch den Todesfall. Wie geht man jetzt mit dem um? Ist das ein Held, der zu Tode gekommen ist, oder ist das jemand, der umgekommen ist bei etwas, was er eben eigentlich gar nicht hätte dürfen? Und die ganze Debatte ist darum so ein bisschen absurd, weil wir haben das Militärstrafgesetz, das ist relativ deutlich. Und jetzt fängt man an, eine Paralleljustiz auffahren. Man sagt plötzlich, ja, aber wenn er fürs Richtige kämpft, dann ist es eigentlich nicht so schlimm. Oder eben, wie der Blick schreibt, dann muss man sogar ein Denkmal setzen. Und dann stellt sich natürlich wieder, wie so oft, die Frage, wer ist denn die Jury? Wer ist das Gremium, das entscheidet, welches die richtige Sache ist und welches die falsch? Wer definiert, dass der ein Held ist und im anderen Krieg bist du keiner? Kriege sind nie einfach schwarz-weiß, da gibt's immer Grauzonen. Und da muss man eigentlich einfach das Militärstrafgesetz so nehmen, wie es ist. Es sollte kein Schweizer Söldner geben und wer es gleich macht, wird bestraft. So banal könnte es eigentlich sein.
Ja, gerade auf parlamentarischer Ebene hat sich jetzt etwas da in der letzten Zeit zu dem Thema. Es gibt parlamentarische Initiativen, die Amnestie fordert für die Schweizer Söldner, die Dienst für die Ukraine leisten. Vor allem der John Pult setzt sich sehr stark dafür ein und sagt, die kämpfen ja eben für die Demokratie, für die Unabhängigkeit, für die Souveränität. Und das sei ja für das Völkerrecht, das sei auch Schweizer wert, das sei auch ein Kampf im Endeffekt für die Schweiz. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, wo man sich ja jetzt auch in der Kommission stellt, sind eben die Straftaten, die man dann im Rahmen des Krieges begeht. Und da ist natürlich die Frage, wenn man jemandem Amnestie gibt, ist das auch für die anderen Straftaten? Und da scheiden sich die Meinungen in der Kommission, aber man ist sich noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das gehen soll. Ich glaube, es ist eher ein unangenehmes Thema, weil auch die Frage der Neutralität drin ist, verletzt das Neutralität, wenn wir für die eine Seite von diesen Leuten, die sich jetzt in der Ukraine einsetzen, denen Amnestie geben? Was machst du denn mit denen, die sich zum Beispiel für Russland eingesetzt haben? Ist das dann ein Problem für die Neutralität? Und darum glaube ich, die Sache wird schon noch spannend, aber dünkt mich, ist eher eine unangenehme, die man sich jetzt da im Parlament stellen muss.
Natürlich ist es unangenehm, wie überhaupt die Auseinandersetzung mit der Neutralität vieler Parlamentarier ganz allgemein unangenehm ist. Sie wissen nicht, wie man mit dem umgehen soll, wenn du John Pult seine Überlegungen weiterspinnst. Ja, aber der Mann hat doch auf der richtigen Seite gekämpft, für Unabhängigkeit, Souveränität und so weiter. Dann müsstest du ja konsequenterweise sagen, wenn das die offizielle Haltung von der Schweiz ist und er damit ein Held ist, dann müssen wir auch anfangen, Soldaten in die Ukraine schicken, dann müssen wir anfangen, Waffen in die Ukraine schicken, dann müssen wir Solidarität weglassen, dann müssen wir zu der NATO und dann müssen wir anfangen, eine Front in der Ukraine richten mit Schweizer Soldaten. Das wäre ja dann konsequent. Also man ist eigentlich neutral, man macht all das nicht, aber man will dann einem Orden umhängen, wo eben über unser Militärstrafgesetz verletzt hat. Das geht einfach nicht auf. Es wollen so viele Leute in dem Land wollen ein bisschen schwanger, sprich ein bisschen neutral sein. Und sie werden wahnsinnig, weil sie es einfach nicht schaffen, um die Neutralität ihrer puren Form zu anerkennen. Und es ist gar nicht so schwierig. Neutral ist neutral, schwanger ist schwanger, es wäre wirklich nicht so wild. Aber es widerstrebt, weil sie einfach unbedingt das Gute vom Bösen trennen und auf der Seite der Guten sein. Vielleicht merkst du irgendwie, wir reden heute im Fall seit dem ersten Moment immer vom gleichen zu völlig unterschiedlichen Themen. Es geht immer darum, irgendjemand will zu den Guten gehören. Du willst zu denen gehören, die gegen kulturelle Aneignung sind. Du willst zu denen gehören, die gegen den Trump sind. Du willst zu denen gehören, die gegen den Putin sind. Es geht immer darum, dass du zu den Guten willst gehören. Aber wir haben keine Jury, die sagt, wer gut und wer böse ist.
Wir kommen auch zum Schluss. Man will zu den Guten gehören, wenn es um Kultur geht. Das ist unser letztes Thema. Es geht um einen Kommentar im Tagesanzeiger. Und dort sagen die Schweizer Kulturschaffende nach dem Aus von Glanz und Gloria, oder wie es jetzt heisst, Gesichter und Geschichten auf SRF, ja, sie zeigen sich besorgt. Stefan, müssen wir jetzt besorgt sein um die Schweizer Kultur, wenn wir nicht mehr die Sendung haben?
Ich bin 24 Stunden am Tag besorgt, selbstverständlich. Ein richtiger Schweizer muss immer besorgt, empört und entrüstet sein. Nein, ich kenne ja die Sendung G&G, weil ich muss ja wegen meiner Medienkolumne beim Nebelspalter dauernd irgendwelche Formate schauen. Es ist durchaus unterhaltsam, aber nein, Kultur geht nicht unter. Es ist relativ subtil, was jetzt passiert. Das G&G hat jahrelang, ehrlich gesagt, echte Kulturschaffende oder Kulturszene nicht wahnsinnig interessiert inhaltlich. Und jetzt, wo es eben verschwinden soll, kommt der grosse Aufschrei. Der Aufschrei kommt aus einem ganz einfachen Grund. G&G ist keine wertvolle Kultursendung. Die halten nicht die Höchkultur hoch und helfen, dass man, keine Ahnung, Literatur oder wichtiges Filmwesen irgendwo bei uns Eingang halten, sondern G&G hat einfach Plattformen gebaut. Die sind zu Plattentaufen gegangen, zu Premieren von Bühnenshows, sie haben Interviews gemacht vor dem Anfang von einer Bandtour und so weiter. Also sie haben kostenlose PR-Botten für Künstler. Und diese PR-Plattform, die fällt jetzt weg. Das macht den Künstler die grosse Sorge und nicht, dass Kultur verschwindet. Entschuldigung, wenn du G&G geschaut hast, du bist nicht irgendwie zu kulturellen Höhentänzen gekommen. Das ist wirklich, das hat mit Kultur nicht viel zu tun, sondern es hat das Kulturschaffen in der Schweiz in dem Sinn beleuchtet, dass man eben eine Plattform geboten hat. Und jetzt sind wir wieder beim alten Problem. Die Kulturschaffenden können sich nicht vorstellen, dass sie einfach selber könnten Werbung betreiben, dass sie selber könnten probieren, bekannter zu werden, dass sie halt etwas dafür tun müssen. Die brüllen jetzt einfach, weil man ihnen die Plattform wegnimmt. Wieso tut uns der Gebührenzahler nicht mehr eine Gratis-Propaganda zur Verfügung stellen? Es ist so ein Elend. Das sind einfach Leute, die selber nichts auf die Beine stellen können und jetzt einfach brüllen, weil der Staat in Form von SAG das für sie nicht mehr macht. Das ist das ganze Geheimnis.
Ganz speziell finde ich noch ein Zitat von der Moderatorin Jennifer Bosshardt. Sie hat gesagt, Kulturschaffende seien Menschen, die unser Leben schöner und interessanter machen. Und es könne ja nicht sein, dass nur Politikerinnen und Manager die öffentliche Meinung prägen. Und ich habe jetzt die Sendung noch nie als solches wahrgenommen, dass da die öffentliche Meinung geprägt wird, der grosse Diskurs und die Fragen von unserer Zeit geführt werden. Für mich ist es mehr in die Richtung Klatsch und Tratsch gegangen, wo ich sogar sage, hey, da ist ziemlich sicher ein Privater, der so etwas auch machen würde. Aber wie es in dem Brief von diesen Kulturschaffenden heisst, wo sie die Sendung ja retten wollen, sie sehen sich als die kulturelle Lebensader mit dieser Sendung.
Also ich finde Kultur etwas Wunderbares, aber sie findet ja weiter bei den Sendern von SRF statt. Und zwar zum Beispiel in Form von Filmen, von Shows, von Serien und so weiter. Also das Ergebnis von Kultur ist ja zu besichtigen im Fernsehen, im Unterhaltungsprogramm. Das heisst doch aber nicht, dass ich jetzt unbedingt muss eine Bühne Huber zulassen, wenn er mal irgendwie von seiner ersten Liebe erzählt. Das hat doch nichts mit Kulturvermittlung zu tun. Und dann geht es eine Stufe weiter. Der Tagi zum Beispiel schreibt, es ist ganz besonders schlimm, dass G&G eingestellt wird, weil parallel dazu hat Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA ebenfalls Kultur aus ihrem Portfolio gestrichen, also wie ein Doppelschlag. Und jetzt musst du gut zulassen, wieso das so schlimm ist. Bis jetzt ist DEZA eben mitverantwortlich gewesen, dass wir zum Beispiel Clubs Musik aus Kuba oder Somalia zu hören bekommen haben. Oder es hätte in den Kinos Filme aus Ruanda oder Nepal gegeben. Oder dann hat es an Literaturfestivals Autoren aus Burundi oder Honduras zu erleben gegeben. So, jetzt muss man sagen, wenn ich an eine Lesung gehe von einem honduranischen Schriftsteller, das ist alles schön und gut, aber der rettet weder die Schweizer Kulturszene noch unsere Demokratie. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand freiwillig dort hingeht. Also der Verlust dunkelt mir relativ gering. Und wenn man so Zeug muss ins Feld führen, um zu sagen, wie schlimm das ist. Also ich habe nichts gegen das burundische Filmschaffen. Wenn dort jemand eine Kamera hat, soll er bitte einen Film drehen. Aber es muss doch, weiss Gott, nicht für irgendwelche Schweizer Ämter gezahlt werden, dass das dann in irgendein Kino verfrachtet wird bei uns, um den 2,5 Zuschauer beglücken. Also das ist einfach nicht die Aufgabe und es ist gut, fällt das weg. Und es ist nicht das Ämter von der Schweizer Kultur, wirklich nicht.
Unsere Aufgabe ist es, über die wichtigsten Themen vom Tag zu reden. Das war es mit Bern einfach von dem 17. Februar. Stefan, danke vielmals. Und wir hören uns morgen natürlich wieder zu der gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch